Hallo zusammen zur Folge 24. Hi Henning, na, alles fit?
Ja,
Ja,
moin.
Mensch, 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 haben wir schon
Alles
lange keinen
super.
Podcast mehr aufgenommen, ey.
Nee, das ist echt Ewigkeiten her.
Ja, Wahnsinn, mindestens 10 Stunden oder so. Also zur Erklärung, uns hat gestern die Technik total im Stich gelassen und ein gut gemeinter, freundlicher Rat macht nie einen Podcast. Das ist sehr nervenzehrend. Was hatte ich gerade gesagt? 24 und alles doof. Also das Projekt ist irgendwie echt gestorben. Also nicht der Podcast, ich spreche von der Serie 24. Da ist nämlich die Woche endlich bekannt gegeben worden, dass sie die beerdigen werden nach der 8. Staffel. 2 Staffeln zu spät, aber das nur vorneweg. Und ansonsten wollte ich zu Beginn einmal kurz erwähnt haben, dass in den Kommentaren ist ja der Ruf nach Kontinuität aufgekommen und ich möchte gar nichts versprechen, das geht irgendwie immer schief, aber es soll nur gesagt sein an der Stelle, dass uns auch Kontinuität wichtig ist und dass wir das schon auch persönlich ganz gern haben, wenn das alles so in geregelten Bahnen läuft. Und in näherer Zukunft steht jetzt auch erstmal nichts hier an, was uns die Podcast-Freuden ja vermiesen sollte, außer wenn die Technik wieder nicht mitspielt und wir die Folge zweimal aufnehmen müssen.
Ja, aber wessen Technik hat versagt?
Ja, ich bin schuld gewesen, aber
Ja.
naja, nicht ich, sondern meine Technik oder
Irgendwas, man
so
weiß es
kotzen.
nicht. Nee.
Egal, wir lassen uns die Laune nicht verderben und beginnen mit den Trailern. Und zwar ist der erste The Switch, ein Film mit Jennifer Aniston und Jason Bateman, der relativ abgefahren ist, weil es, naja, doch so inhaltlich auf einer Angelegenheit fußt, die ich etwas seltsam finde. Und zwar, Jennifer Aniston spielt eine unverheiratete 40-jährige Frau, die schwanger werden will, aber sie möchte nicht in die Samenklinik gehen, also machen sie eine Besamungsparty. Das heißt, es treffen sich viele lustige Menschen und trinken und irgendwer spendet Samen. Und naja, das ist wohl auch gar nicht so unüblich
Bei
teilweise.
uns
Ich
schon, glaube ich, ne?
weiß nicht, ich habe nur mal ein bisschen bei Wikipedia dann gelesen, war erstaunt, was man da so alles rausfindet. Jedenfalls ist das Problem, dass derjenige von ihren Freunden auf dieser Party, der damit beauftragt ist, dann den gespendeten Samen zu verstauen und ich glaube, Kühlfach muss sowas dann ja auch und so weiter und so fort, der ist halt ziemlich betrunken und kommt nicht so gut mit dem Job klar und verliert irgendwie den Samen und denkt sich, bevor er da jetzt sich die Blöße gibt und das erzählt, von seinem Fehler berichtet, ersetzt er eben den Samen. Ja, das Blöde ist nur, dass das dann auch klappt und sie schwanger wird. Ihre Wege trennen sich dann aber, ohne dass sie davon erfährt, dass sie quasi jetzt sein Kind eigentlich hat.
Und
Und
er weiß es doch irgendwie auch gar
ich
nicht mehr,
glaube, er
weil
weiß
er
das auch
sich
erst nicht.
an
Ja.
den Abend auch nicht mehr so
Genau,
recht erinnern
er
kann
hat
und so.
das totale Blackout natürlich, betrunken wie nochmal was. Und 7 Jahre später treffen sie sich aber dann wieder und er bemerkt es wohl und erinnert sich langsam. Und naja, so entwickelt sich dann die Story, also wie er seinen Sohn kennenlernt, wie er den in Anführungsstrichen Vater von seinem Sohn kennenlernt, also ihren Partner und so, und der braucht dann auch Tipps, um ein guter Vater zu sein von ihm. Das ist alles ganz bizarr. Sah ganz lustig aus und ja, Jennifer Aniston und Jason Bateman haben ja auch schon ganz
Ja.
ordentliche Komödien abgeliefert.
Also die Story klingt schon ein bisschen bescheuert, aber so wie es jetzt umgesetzt ist und was der Trailer so zeigt, das ist schon echt ganz vielversprechend.
Genau.
Ja.
Jo, und ist am 20. August in den Staaten soweit und in Deutschland schon am 11. November. Naja, nächster Trailer.
Ja, ich bin dran, ne? Ja.
Genau.
Und zwar haben wir den Trailer Megamind. Also wobei Trailer eigentlich ein bisschen
Ja,
übertrieben
ist ein
ist,
Teaser,
weil
das
es
ist,
ist
ne?
ja, ist ein Teaser, irgendwie 30 Sekunden lang oder so. Ist jedenfalls der neue DreamWorks-Film, der von einem super Bösewicht handelt, der ein Alien ist, das ein Alien
Viel
ist,
mehr
ja,
weiß man auch
und
noch
so.
gar nicht.
Nee, aber er ist blau und irgendwie hört komische Musik und ich weiß nicht, aber wirkt er ganz witzig. Also man sieht nicht viel und man hat eigentlich noch keine Ahnung, worum es geht, aber ja, DreamWorks
Ja, eben
und
genau, da ist man ja immer
das
positiv
klingt
eingestellt, ne?
alles ganz positiv
Ja,
klar.
kommt
Und
Ende des Jahres,
dann,
ne?
ja, Ende des Jahres, aber genaueres ist noch nicht bekannt oder haben wir nicht gefunden.
Jo, genau. Und
Ja, der nächste Trailer ist Predators. Ich bin da ja nicht so der Fan von den ganzen Filmen, aber ich
meinst glaub, jetzt ich so diese Alien vs. Predator-Geschichte?
Ja, ja, genau. Das hab ich mir hat das überhaupt damit was zu tun?
Ich weiß irgendwie.
Wahrscheinlich schon, ne?
Ich glaube, dass so unter Hardcore-Predator-Fans diese Filme, wenn ich das richtig verstanden habe, nicht so beliebt sind. Weil die irgendwie nicht so zum offiziellen Teil der Predators-Geschichte gehören oder so, sondern das ist quasi so ein Mashup.
Ja.
Aber hat mich auch nie so wirklich interessiert.
Jedenfalls, der Film handelt wohl davon, dass eine Horde von, du meinst Verbrechen, ich bin ja mehr der Meinung, irgendwelche Elite-Kämpfer oder sowas. Ja,
es wird wohl eine Mischung sein, ne?
Ja, irgendwie so eine bunte Mischung aus coolen Typen, unter anderem gespielt von Lawrence Fishburne und
Adrian Brody ist auch dabei gewesen,
genau, ja. Genau. Und ja, die sind auf einem Planeten, der aussieht wie die Erde, wissen aber gar nicht, was sie da eigentlich genau sollen und kämpfen irgendwann gegen die Predator-Monster.
Ja, also sind sich erstmal total unsicher, wie sie da überhaupt gelandet sind eben und dann wird's halt so gruselig.
Und, ja, so ein bisschen undurchsichtiger Auftrag und die müssen in einem Team irgendwie halt kämpfen und das wollen sie eigentlich gar nicht, weil das eigentlich alles mehr so
Einzelkämpfer
sind. Ja, die sind einfach zu cool, um zusammen was zu machen. Und der Trailer wirkt auch so bis zur Mitte eigentlich sehr ansehnlich, weil das ist alles ein bisschen mysteriös, aber eben nicht so diese Klischee-Horror-Schiene.
Ja.
Am Ende ist dann doch ein bisschen mehr Schlacht und Grusel und Schockmoment.
Splatter.
Ja, genau. Also kommt drauf an, also für mich kommt es jetzt eben drauf an, wie viel Splatter und Horror-Elemente da drin sind, ob da dann wirklich noch gefällt oder nicht. Aber so das, was der Trailer zumindest zu Beginn zeigt, ist schon nett.
Ja. Ja, also ich finde auch, Adrian Brody ist ja jetzt nicht so eine alltägliche Rolle für den, der macht sich da aber auch ganz gut.
Ja.
Wir hatten auch schon ein paar Mal oder wenigstens einmal das Projekt erwähnt gehabt, weil es wird von Nimrod Antal gemacht und der hatte ja auch Armored umgesetzt, wo Lawrence Fishburne auch dabei war. Ja, war auch ein ganz ordentlicher Film. Mal gucken, ob er da auch wieder abliefert. Und zwar können wir uns davon überzeugen, am 8. Juli in Deutschland und 9. Juli in den Staaten. Und einen letzten Trailer haben wir noch. Und zwar geht es um Scott Pilgrim vs. The World, den ich relativ seltsam und undurchschaubar fand zu Beginn. Story ist, dass der Held, nämlich Scott Pilgrim, sich irgendwie verliebt und muss allerdings die 7 teuflischen Ex-Freunde seiner Herzensdame besiegen. Warum genau, keine Ahnung. Ist eine Comic-Verfilmung, also da wird schon eigentlich eine ganz solide Story, denke ich, dahinter geben. Die mag vielleicht etwas absurd sein. Was lustig an dem Trailer ist, es spielt die Hauptrolle Michael Cera. Und wer Michael Cera-Filme kennt, der weiß, dass die immer nach demselben Prinzip funktionieren. Ich habe dir dann gestern auch dieses lustige Bildchen gezeigt, das verlinke ich mal. Da gibt es so ein How to Make a Michael Cera-Movie. Also schnappt ihr Michael Cera, packt ein bisschen Indie-Mucki rein und ein hübsches Mädchen. Und
das läuft da schon
sehr irgendwie amüsant. Ich mag auch diese Michael Cera-Filme im Wesentlichen ganz gerne. Und der Trailer spielt auch mit diesem Klischee. Es geht eigentlich genauso los, aber wird dann eben nach so 10, 20 Sekunden doch etwas härtere Gangart.
Wirkt dann alles ein bisschen abgedreht. Ja. Aber ich finde es eben nicht witzig abgedreht, sondern eher unlustig abgedreht. Aber ja, da interpretiert man vielleicht auch schon ein bisschen viel rein.
Ja, nee, also es ist schon irgendwie ein bisschen seltsam. Es ist noch zu wenig, um es wirklich beurteilen zu können. Wie gesagt, Comic-Verfilmung und der Regisseur, der das umsetzt, hat auch Hot Fuzz gemacht, unter anderem.
Was ja eigentlich.
Wenn gut du das war. Sagst, dass das gut war, dann.
Doch.
Glaube ich dir das erstmal. Okay. kommt in den USA am 13. August 2010 und in Deutschland am 4. November erst. So, jetzt zu guter Letzt, um zu den News überzuleiten, haben wir keinen Trailer, sondern ein animiertes Poster, was auch irgendwie eine sehr coole Idee ist. Und zwar zum Film The Other Guys, was so, ja, ich weiß nicht, ob es Agenten oder nur Cops sind, aber so auch in diesem
Buddy-Cop-Genre.
Oder vielleicht sind es auch Gangster, ich habe es mir echt gar nicht so genau angeschaut. Jedenfalls, es sind Will Ferrell und Mark Wahlberg, was ich einfach ein total cooles Duo finde. Und in diesem animierten Poster, also es ist im Format eines Kinoposters, leider Flash, aber hilft ja nichts, eben bewegte Bilder. Die hängen da so an Seilen und filmen eben gerade, dass sie cool durch die Luft fliegen, aber das klappt nicht und sie knallen aneinander und beschimpfen sich und da siehst du ja, einfach irgendwie gleich.
Fliegenderweise und schießenderweise bewegen die sich da durch die Gegend und kollidieren dann. Und dann sieht man halt, wie sie so marionettenähnlich irgendwie aufgehangen sind. Aber finde ich echt eine feine Idee. Ja. Also dafür, dass da eigentlich ja, glaube ich, gar nicht so viel Aufwand hintersteckt, ist so ein Poster doch irgendwie so eine Möglichkeit, Stimmung zu machen. Ja, also
genau, du kriegst gleich Lust auf den Film irgendwie, ne? Ja. Weil auch wenn es bloß so 10 Sekunden oder was sind, die Chemie zwischen den beiden kommt sofort rüber. Ja, Mark Wahlberg regt sich dann so auf, nee, wir drehen jetzt nicht nochmal, ich habe keinen Bock mehr und so. Und weil er das, der Will Ferrell das nicht hinkriegt, und das ist, würde ich mir sofort einen ganzen Film damit anschauen. Also ja. Ein sehr, sehr zweckmäßiges Poster auf jeden Fall. Genau so. Nun aber zu den eigentlichen News. Und zwar beginnen wir mit der Meldung, dass jetzt endlich feststeht, wer Captain America ist. Und es ist in den vergangenen Wochen fast täglich im Feedreader hier bei mir aufgetaucht, ja, vielleicht ist es jetzt der und der hier war jetzt auch noch beim Casting und oh, es gibt das Gerücht, dass sie den bestätigt haben und furchtbar. Also, war wirklich.
Ja, irgendwie Captain America ist, sagt mir eigentlich irgendwie gar nichts. Oder ja. Also natürlich jetzt mittlerweile muss man davon eigentlich schon gelesen haben, aber warum das jetzt so oft thematisiert wird, ist schon irgendwie ein bisschen fragwürdig.
Ja, ich kenne es auch im Prinzip so vom Namen und ich weiß nicht, vielleicht in irgendeiner Zeichentrickserie aus der Kindheit oder sowas, aber das könnte ich gar nicht mehr genau sagen. Hat mich auch ein bisschen überrascht, dass da so ein Hype drum gemacht wird, wer jetzt diese Rolle kriegt. Es hängt natürlich da auch dran an dieser Rolle der entsprechende Part in dem Avengers-Film, dieses Ding, wo dann Iron Man und Captain America und was weiß ich nicht noch alles zusammenkämpfen. Und ich bin mir relativ sicher, dass sie da natürlich dann auch denselben verwenden.
Wäre sinnvoll.
Wäre aber sinnvoll.
Auch das würde ich nicht als unbedingt gegeben
machen. Natürlich nicht, aber nee, mittlerweile haben sie ja doch ein bisschen was gelernt, was so Kontinuität angeht und so. Insofern ist die Rolle natürlich etwas bedeutsamer, aber um vielleicht auch mal zu sagen, wer es nun geschafft hat, leider war es nicht Captain Awesome aus Chuck, da hätte ich mich ja mehr gefreut. Es ist Chris Evans, den man schon von den Fantastischen Vier kennt. Also jetzt nicht die Band, sondern diese Filme. Und da war er der Typ mit dem Feuer, also Human Torch war der da verkörpert. Sonst, ja, schon auch ein paar Sachen, man kennt das Gesicht. Und lustigerweise im Scott Pilgrim vs. The World Trailer, da ist er der Typ, der Scott gegen, was ist denn das, so eine Burg oder sowas schleudert. Wer das sich anguckt, erkennt ihn dann vielleicht. ja. Genau, sonst ist da jetzt auch noch gar nichts groß bekannt, irgendwie, wann es losgehen würde oder so. Aber das zum Abschluss dieser langen, langen Gerüchtespirale, die ich immer ignoriert habe, weil ich es nicht aufregend genug fand, sei mal jetzt erwähnt. Und apropos Chuck und Captain Awesome und so weiter, erinnerst du dich noch, dass wir mal in den News auch angesprochen hatten, dieses Voting zum besten oder zum beliebtesten TV-Serienpärchen?
Das ist das tollste Pärchen.
Genau.
Ja, vor
Wochen. Vor ewigen Zeiten. Ja. Jetzt hat vor ein paar Tagen hat Josh Schwartz getwittert, dass das jetzt zu Ende ist, oder er hat es eben entdeckt und es haben tatsächlich Chuck und Sarah gewonnen. Was ich ja schon durchaus eigentlich berechtigt. Die
Konkurrenz war ja schon eigentlich
ja, war schon mächtige so. Konkurrenz dabei auf jeden Fall. Ja. Aber ich fand es halt ganz lustig, dass ich habe den Link auch gleich wieder erkannt, weil bei E-Online. Sei auch kurz angemerkt. So, dann haben wir jetzt endlich die Bestätigung, dass die Dreharbeiten zum kleinen Hobbit beginnen, und zwar im Juni und Juli. Also Juni ist irgendwie offiziell Pressemitteilung verkündet worden und Juli steht auf der Homepage von Gandalf, Ian McKellen ist das, glaube ich. Und ja, freue ich mich, weil da dürfen gerne jetzt mal noch, es ist ja, wird ja als Zweiteiler gemacht. Und ach, auch. Natürlich, mehr Geld.
Ja, klar.
Nee, aber finde ich okay, wenn sie das wieder in der Güteklasse wie die Herr der Ringe-Filme machen.
Dann, ja, also ist in keiner Weise irgendwie schlimm oder so. Nee, also,
immer her damit.
Das ist, ja, und ich erwarte da eigentlich schon, dass das ja eine ähnliche Qualität aufweist. Ja,
doch, denke ich auch.
Aber das Ergebnis ist bestimmt erst in
das dauert
x Jahren irgendwie dann.
Sicher noch eine Weile.
In den Kinos, ja.
So, eine ganz lustige Geschichte hat, oder gleich mehrere Sachen hat James Cameron geliefert in der letzten Woche. Und zwar bei so einer Pressekonferenz in Bezug auf den Avatar, DVD und Blu-ray-Start und so weiter, hat er kräftig das Maul aufgerissen, sage ich mal. Und zwar hat er den Fox News Moderator Glenn Beck beschimpft aufs Übelste und auch generell gegen, weil es ging um in diesem Konflikt um den Klimawandel bzw. die Leugner des Klimawandels. Er hat die Aussage getätigt und da wird dann auch klar, welchen Vokabulars er sich bedient, und das auch in Bezug auf alles andere, was er so gesagt hat, ist nicht weniger explizit, was er sagt. Er hat verlautbaren lassen, jeder, der zum heutigen Zeitpunkt immer noch die Erderwärmung leugnet, der muss seinen Kopf so tief in seinem Arsch stecken haben, dass er mich sowieso nicht hört, wenn ich ihm irgendwas dazu erzählen wollen würde.
Ja, kann man mal eine so Ansage sagen. Ne?
Ja. Ich meine, ich finde das prinzipiell schon ganz cool eigentlich, wenn einfach mal jemand nicht so dieses ewige Drumherum-Gerede und immer lächeln und so.
Nee, das ist dann auch so, er hat das neue Selbstbewusstsein nach Avatar und so.
Ja gut,
dann
klar.
Das kann man mal ein bisschen was raushauen.
Ja. Ja, Glenn Beck, der Moderator, der dann, den hat er irgendwie mit dem Antichristen verglichen oder sowas. Also der ist halt relativ forsch auch, was das angeht, den Klimawandel herunterzuspielen. Der hat dann in seiner Show kurz darauf, irgendwie ein paar Stunden später, eröffnet auch mit einer Antwort und hat im Hintergrund auf dem Bildschirm in seinem Studio so ein der Wir hassen Glenn Beck Fanclub gehabt, wo dann James Cameron drunter zu sehen war und sowas, und hat irgendwie ihn auch mit diesem Antichristen-Vergleich, da hat er gemeint, den Witz, den er da gerissen hat, den hat er jetzt seit 3 Jahren vorbereitet, und jetzt macht er hier einen auf dicke Hose, bloß weil er einen Film, wo Schlümpfe getötet werden, gemacht hat und sowas. Also, ging ganz schön heiß zur Sache. Gibt's auch noch mehr Transkript, was die beiden noch so gesagt haben, wer es mal klicken möchte, ist schon ganz lesenswert. Ich glaube, es ist mittlerweile sogar ein Audioaufschnitt aufgetaucht, habe ich mir aber nicht genauer angeschaut. So, und dann hat James Cameron gleich noch was ganz anderes gesagt, im selben Kontext, aber eine andere Thematik, und zwar, er findet Werbetrailer auf DVDs und Blu-rays total doof. Was ja wir auch so sehen, oder?
Ja.
Absolut, ne?
Und was ja sogar nicht nur auf irgendwelchen komischen Kinoseiten bekannt gegeben wurde, sondern ja, wo sogar Golem drüber berichtet hat. Ja,
auch Golem geschafft, genau. Schade, dass sie das andere da nicht mal erwähnt haben.
Jedenfalls, als man das gelesen hat, dachte man, oh toll,
cool, ja.
Einer, der mal irgendwie sagt, so hey, die Leute, die sich eine neue Blu-ray kaufen und da jetzt ordentlich mal in die Tasche greifen und Geld für ausgeben, die müssen dann nicht mit Werbung belästigt werden. Erstmal große Begeisterung, aber als er dann eben genauer ausgeführt hat, warum er das doof findet, hat man sich schon wieder den Kopf gefasst. Denn er meinte, dadurch, dass Werbetrailer auf den Filmdiscs, auf DVD, Blu-ray, wo auch immer sind, dadurch würde ja die Bitrate des Filmes leiden oder gesenkt werden müssen.
Die Bildqualität beeinträchtigen.
Genau, und das würde natürlich die Bildqualität beeinträchtigen, und deshalb sollten keine Werbetrailer drauf sein. Ja. Und gut, bei einer DVD.
Ja, da mag es mittlerweile Fälle geben, klar. Ja.
Aber bei einer Blu-ray, ob da jetzt nach ein paar Minuten ein Filmtrailer drauf sind oder nicht, also.
Das ist wirklich lachhaft.
Ach ja. Nö. Das ist. Naja. Also Ansatz lobenswert, Begründung unmöglich.
Ja. Leider. Ja, schade. Aber trotzdem immer noch ganz witzig, auch hier wieder, wie er das so verlautbart hat. Und zwar hat er so scherzhaft eben gemeint, ja, er hat so eine Klausel mit Fox, und zwar immer, wenn ein Film von ihm über 1 Milliarde einspielt, dann darf er die Scheiß-Trailer von den DVDs runterlassen. Ist auch wieder, ist schon insgesamt ganz amüsant. So,
ein netter.
Und wo du sagst, ein netter, wir kommen zum nächsten netten Regisseur, was ich ja nicht gedacht hätte, dass ich mal sage, denn es geht um Michael Bay, der auch eigentlich ganz, ganz angenehme Sachen von sich gegeben hat, und zwar geht es um die Tatsache, dass ja mittlerweile ewig viel Zeug in 3D kommen soll, und vor allem darum, dass Zeug in 3D kommen soll, das nicht in 3D gedreht worden ist.
Zum Aber das Beispiel, kann man ja ändern.
Ja, richtig, natürlich. Zum Beispiel Clash of the Titans, wo ich mich ja schon auch geärgert hatte, dass sie das jetzt machen.
Ja, aber die waren ja zumindest noch dabei und haben das während des Drehs entschieden, oder?
Nein. Die haben
der Film war eigentlich schon
alles fertig für ins Kino bringen und so. Dann haben sie es nochmal um einen Monat verschoben und jetzt 3D. Und um das kurz vorwegzunehmen, ich habe da auch die Woche von jemandem gelesen, der da schon 10 Minuten Material sehen durfte und der war schon enttäuscht. Es ist jetzt nicht so, dass es dich stört, dass es schlechter macht oder so, aber du siehst halt total, dass es nicht echt in 3D gedreht ist, sondern es sind einfach so Ebenen. Ja. Das kannst du halt separieren und dann ist ein Typ ist im Vordergrund in einer Ebene und dann ist vielleicht noch ein Baum auch dabei und der Rest ist im Hintergrund. Also das guckt aus, als könntest du mit einem Klick in Photoshop dann die eine Ebene auch wieder ausschalten, ja, wie man das da kennt und eben nicht wie echtes 3D. Und wie gesagt, er hat schon betont, dass es das jetzt nicht schlechter macht, aber es ist doch so sinnlos. Ja. Wieso machen sie das? Natürlich, um teurere Ticketpreise im Kino verlangen zu können, weil 3D-Tickets viel teurer sind.
Ja, und weil es vielleicht einfach generell reizvoller ist, was in 3D zu sehen.
Ja, natürlich. Es ist einfach so ein bisschen das Ding, was du zu Hause noch nicht hast. Also ein Grund, um ins Kino zu gehen, ist schon klar. Aber ja, ich weiß nicht, ich fühle mich dann verarscht, ja, wenn sie so minderwertige Qualität machen. Ist ja okay, wenn sie jetzt anfangen, lauter Zeug in 3D zu drehen, okay. Ja, dann meinetwegen. Aber das finde ich einfach daneben. Und sie haben auch, fällt mir gerade ein, sie haben irgendwann die Woche, habe ich auch gelesen davon, dass die Ticketpreise in den Staaten angezogen haben, nochmals. Und ich glaube, entweder nur oder besonders krass bei 3D. Ich fand da auch erstaunlich.
Das geht bei uns jetzt ja auch gerade irgendwie los. Also bei mir, ich habe jetzt vor ein paar Wochen irgendwie gehört von Freunden, die wollten Alice im Wunderland. Mhm. Oder?
Ja?
Genau, was jetzt ja gerade irgendwie angelaufen ist, was auch 3D und Überlänge und sonst was hat. Ja. Und da sollte das dann irgendwie am Wochenende 13 Euro pro Person kosten.
Nicht
und
schlecht.
Ich finde halt dann 13 Euro für einen Film,
ist es also schon toll,
nur in Anführungsstrichen einen Film, ist schon eine Ansage. Wenn du dann eben mit 3, 4, 5 Leuten ins Kino willst und dann guckst, dass du da so in Summe ausgibst, muss man schon heiß drauf sein auf das Werk.
Ja, absolut, ja. Ich meine, ich ärgere mich ja immer, wenn Leute argumentieren, ja, aber Kino ist so teuer, weil dann muss ich noch hinfahren und dann kostet es ja auch gleich mal 20 Euro mit Popcorn und Getränk.
Da ist ja auch viel Quatsch bei und da will man sich auch viel irgendwie,
schönreden, schon klar,
schön, genau, aber ich finde dann eben 13 Euro.
Das ist,
aber gut, das ist halt 3D, ist wieder neu und da kann man es dann, oder versucht man es irgendwie noch mit zu begründen. Ne?
Ja, also so meine Schmerzgrenze sind so um die 10 Euro, würde ich mal sagen. Ja, in meinem Lieblingskino, wenn ich da die goldenen Luxusplätze, Balkon, erste Reihe und sowas und dann 3D und Überlänge, ich glaube, da habe ich mal 11 gezahlt dann. Aber das ist dann auch, das geht schon gerade so, weil das ist wirklich ein geiles Kino und super Plätze und so.
Aber gerade eben, wenn man öfters geht, dann tut es irgendwann schon weh.
Ja. Kino-Flatrates gibt es ja auch keine ordentlichen. Leider. Na gut. Aber
Michael Bay.
Michael Bay, genau. Wir haben extrem ausgeschweift jetzt. Michael Bay findet das, wie auch ich, total doof, wenn man das nachträglich macht. Und hat eben gemeint, im Kontext jetzt, ob er das auch mal mit seinen Filmen irgendwie machen wollen würde, hat er gesagt, ja, nee, weil das findet er doof. Und die Leute können auch gerne sagen, was auch immer sie wollen bezüglich seiner Filme, aber ein Ding lässt er sich nicht nehmen, und zwar sie sind technisch einfach das Meisterhafteste, was man so machen kann, weil er die besten Leute in ganz Hollywood einfach dran arbeiten lässt. Und da hat er schon recht, ich meine.
Ja, also das, was da an 3D-Kram, also an animierten Kram
ist,
das ist schon.
Kann man nichts sagen.
Schon klasse.
Also Effekte und sonst was.
Das Handlung und sonstiges, wirklich, wenn man das mal ausblendet und eben nur auf den technischen Aspekt achtet, also hat er schon recht und ist ja auch dann auch nachvollziehbar, dass man sagt, so, ich hänge mich da rein, ich baue mir ein super Team auf, um eben das Werk so zu produzieren, wie ich es jetzt möchte, und dann auf einmal heißt es, aber jetzt schneid mal hier den Autoroboter ein bisschen aus und schieb den mal 2 Meter nach vorne.
Das größte Problem, glaube ich, was er auch damit hat, ist halt, weil er sagt, er hat eben so das A-Team, die arbeiten an seinen Filmen, und dann soll er, wenn es fertig ist, das Ganze ans D-Team abgeben, und die schicken es nach Indien und hoffen, dass was Gutes bei rauskommt. Also, er will das einfach wirklich nicht aus der Hand geben, und auch wenn ich nach wie vor entsetzt von Transformers bin, inhaltlich,
Teil 1
hat
war
völlig recht, technisch hochwertig, ja. Und finde ich auch hier wieder echt eine relativ sympathische Aussage eigentlich.
Schon.
Genau so. Und um hier gleich noch weiter auszuholen bei nur einem einzelnen Punkt, gibt es zu Transformers 3 Neuigkeiten bezüglich des Casts. Und zwar spielen da nun auch noch mit Frances McDormand. Das ist die sympathische Dame, die in Burn After Reading unbedingt eine Schönheits-OP haben wollte. Dann Ken Jeong. Das ist der Asiate aus die Hangover, den wir ja mittlerweile alle kennen und lieben. Und es wird noch mitspielen John Malkovich, den kennt man zum Beispiel als John Malkovich im Film Being John Malkovich. Ha, okay, gut, dann aber zum nächsten Punkt, und wir bleiben bei der schrecklichen 3D-Thematik, nämlich hat Warner Brothers gesagt, dass sie in Zukunft alle super großen Blockbuster, alle Superheldenfilme, alle Filme, die super Special Effects haben, all das, womit sie richtig viel Kohle scheffeln wollen, also kurz gesagt, wird in 3D kommen. Der Chef hat gesagt, so ja, 3D ist jetzt der neue Standard für uns, und so ist es nun mal. Das bezieht sich in 2010 auf 5 Filme und 2011 momentan 9 Filme. Und schließt fernerer Zukunft auf jeden Fall auch den neuen Superman und den dritten Batman-Film mit ein. Tja, also da haben wir schon. Das ist natürlich jetzt tendenziell nicht ganz so dramatisch, weil es ja eben eher auf, oder ich hoffe zumindest, dass sie nicht das langfristig machen wollen, viele Filme nachträglich auf 3D zu bringen, weil 3D...
Nein, also ich denke, das bezieht sich jetzt ja eben wirklich nur auf Werke, die
jetzt
neu geschaffen werden, oder?
Ich könnte mir vorstellen, dass es einfach wesentlich günstiger ist, das nachträglich in Indien machen zu lassen, als es zu drehen. Und ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass sie sagen, ja okay, das ist jetzt nicht so der Mega-Blockbuster, den produzieren wir nicht in 3D, das ist uns zu teuer, den machen wir nachträglich. Und das wäre natürlich richtig schlimm, ja, wenn sie so diese minderwertige Qualitätsvariante auch wählen, obwohl sie eine andere Möglichkeit hätten. Wenn es jetzt nur so in dieser Übergangsphase ein paar Filme betrifft, okay, ärgerlich, aber halbwegs von deren Standpunkt aus verständlich und hinnehmbar irgendwie. Aber wenn sie das quasi nach wie vor machen würden, das fände ich dann richtig mies. Aber dazu habe ich jetzt auch nichts Konkretes gefunden, ob das so sein wird.
Aber so oder so ist es doch irgendwie fragwürdig, da ja all die Blockbuster, die ja eigentlich doch auch sonst wohl auf Blu-ray und DVD extrem gut verkauft werden und die dann eigentlich auch riesige Umsätze generieren,
ja.
Wenn die alle in 3D produziert werden, dann soll man es zu Hause in schlecht gucken.
Ja, das ist, ich meine, ärgert das, mich
was,
eben
was,
auch dran. Ja.
Was du zu Hause momentan für Möglichkeiten hast an 3D, das ist ja mehr ein schlechter Witz. Das kostet Vermögen und...
Ja, aber das wird doch alles gut.
Ja, klar, dann...
Jetzt ist doch bald Fußball-WM und dann...
Ja, das ist dann, wenn wir dann endlich alle Full-HD empfangen.
Ja, genau. Wenn sich alle hier Full-HD-Fernseher gekauft haben und DVB-T läuft,
dann gibt es über 10%, dann geht's ab.
Ja, super. Nee, aber also du sprichst da was Interessantes an. Zum Beispiel gerade mit dem dritten Batman, da ärgert mich ein Ding dran, weil ich rechne mal damit, dass der Christopher Nolan da einfach eine schöne Trilogie macht und dann nichts mehr danach kommt. Also das ist dann abgeschlossen damit. Ist jetzt so meine Erwartung, wobei ich auch nichts dagegen hätte, wenn er noch mehr macht. Aber ich würde mir dann halt gern diesen Dreierpack geil ins Regal stellen. Und dann habe ich das Problem, die ersten zwei waren nicht in 3D. Und der dritte schon. Und entweder dann habe ich einen geilen 3D-Fernseher und kann mir auch die Box kaufen, wo irgendwie der dritte in 3D ist. Oder ich habe keinen 3D-Fernseher und dann kann ich den Film gar nicht so sehen, wie ihn der Regisseur wirklich gemacht hat und wollte, dass man ihn sieht und so. Ah, alles ist nicht wirklich schön dann. Ja, ich kann nicht mehr glücklich sein. Das ist doof.
Naja, es ist eben gerade so die Zeit, dass wo der Wandel gerade irgendwie anfängt. Ja. Und keine Ahnung, aber ich vermute halt, dass, ja, bis ich das zu Hause durchsetze, das dauert eben.
Ja, das denke ich auch.
Und gerade bei solchen Geschichten ist es schon irgendwie für den Konsumenten doch ein Teil ärgerlich.
Ja, ist ärgerlich. Man hat eben, ich weiß nicht, ich habe einfach, da vergeht mir die Lust, das so zu sammeln. Ja, weil wieso? In 5 Jahren kann ich es wieder wegschmeißen. Toll.
Ja.
Aber naja. Um den 3D-Horror noch zu vervollständigen, du erinnerst dich an 300.
Ein Film, der mich nicht so wirklich umgehauen hat.
Konnte man schon angucken. Ich habe mir da irgendwie mal die DVD im Zug am Laptop angeguckt und
ja, dafür reicht's.
Genau.
Aber
sie probieren eben auch bei 300 momentan aus, wie geil das aussehen würde, wenn sie den nachträglich in 3D machen. Und es ist außerdem, was ich den interessanteren Teil an der Meldung finde, nach wie vor die Arbeit an einem Prequel für diesen Film am Gange. Und könnte man vielleicht auch wieder einen, muss ich halt mal wieder Zug fahren dann. Ja. genau, gut so. Und dann haben wir, das ist doch mal eine erfreulichere Meldung. Und zwar, nachdem wir letztes Mal so unfassbar bösartig kritisch auf Christoph Waltz draufgehauen haben.
Nicht auf ihn, auf die unmögliche gehypte Berichterstattung.
Nein, also Christoph Waltz finden wir eigentlich schon auch toll. Und der macht jetzt der möchte auf jeden Fall auch mal Regisseur spielen. Und zwar hat er sich dafür auch schon ein Projekt ausgesucht. Es geht um einen Film namens Up and Away. Das wird auch ein deutschsprachiger Film sein, den produziert Fox International und ist so eine Romantic Comedy bezogen auf eine Spielshow mit Dating-Element. Und im Verlauf der Handlung geht es dann eben um eine Frau oder um die Moderatorin dieser Show und die muss sich irgendwie ihren wahren Gefühlen stellen und. Ist noch relativ unklar, worum es genau gehen wird. Es basiert anscheinend lose auf dem Buch Auf und Davon. Leute, die Bücher lesen, könnten dieses Buch vielleicht kennen. Ich kenne es nicht. Und die Produktion, was ich ganz lustig dran finde, startet sowieso nicht vor 2011, weil erstmal muss er noch so viel schauspielen.
Ja, muss man jetzt erstmal ausnutzen.
Auskosten, ja, genau. Ja.
Erfolg, klar.
Der Hype ist wirklich gerade in den Staaten. Ich habe dann mir auch noch diese Kimmel-Show nach den Oscars angeguckt. Oh, apropos, mein Gott, ja, das ist ja toll. Kimmel-Show nach den Oscars, die hatte das ungefähr großartigste, genialste Segment aller Zeiten drin. Der Handsome Man Club. Das wird verlinkt und ist wirklich ein Pflichtklick. Wer das nicht gesehen hat, das ist gut.
Doch, 10 Minuten einfach.
10 Minuten Segment, ja. Ein Star nach dem anderen, wer sich an hier ein fucking Matt Damon und so weiter Geschichten erinnert, so in die Ecke geht's da auch zum Kaputtlachen.
Doch, ganz großartig.
Genau. Ja. Okay, sehr schön, hat das auch noch hier reingepasst. Wunderbar. Dann kommt ein Nachfolger zu einem Film, wo ich nicht gedacht hätte, dass der einen Nachfolger kriegt. Und zwar Eastern Promises. Mit Viggo Mortensen war der ja, von David Cronenberg.
Armin Müller-Stahl hat auch mitgespielt,
genau. War ein relativ guter Film. Und ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr so genau erinnern, ob sich das überhaupt so für eine Fortsetzung anbietet. Aber es gibt ja auch verschiedenste Wege, eine Fortsetzung zu machen.
Ja.
Prinzipiell erfreulich, finde ich. Ist aber auch, wie gesagt, das sind jetzt einfach nur die Aussagen, ja, wir machen das. Gekommen, sonst ist da noch gar nichts. So, und zu guter Letzt auch noch was sehr Erfreuliches, vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch an Dr. Horrible, das lustige Spaßprojekt von Joss Whedon, und da ist jetzt irgendwie im Gespräch, dass ein Nachfolger zu dieser Mini-Internet-Serie, in der Neil Patrick Harris und Nathan Fillion und Felicia Day mitgespielt haben, dass das auf die große Leinwand kommt, und das finde ich einmal total genial, da würde ich dreimal ins Kino gehen, damit er dann gleich noch einen machen kann oder so. Das wäre schon sehr amüsant. Ich kann mal gucken, wir haben es damals schon versucht, aber irgendwie nachdem das dann auch alles bei iTunes und so gelandet ist, gab es das leider nicht mehr umsonst im Internet zu sehen. Wenn ich was finde, irgendwie, dann verlinke ich es mal, aber ist auf jeden Fall auch sein Geld wert. Also wer das noch nicht kennt, kann man wirklich bei iTunes mal riskieren, die paar Euro. So, aber nun, News beendet und wir kommen zu den Filmen. Was hast du denn so angeguckt jetzt, wo du Zeit hast?
Ja, wo ich ein bisschen mehr Zeit habe, habe ich ja auch mal wieder was geguckt. Unter anderem From Paris with Love.
Ist das so, hat das was zu tun mit One Night in Paris?
Ja, genau, das ist genau die
Weil wir, die Richtung, wir haben uns entschieden, es ist uns zu langweilig, wir besprechen hier in Zukunft Hardcore-Pornos. Weil das wird viel zu wenig künstlerisch gewürdigt, sowas. Naja, okay.
Ja, genau.
Das Spaß beiseite.
Ja, ein ganz normaler Film von
Luc Besson. Die Story ist von Luc Besson, ja, genau.
Der, der hat mir ja, nicht bekannt war, aber wie ich jetzt gehört habe, ja, der ganz viele tolle Filme schon produziert
allerdings,
hat.
Allerdings, ja, die Taxi-Reihe hat der gemacht, Transporter hat er geschrieben und produziert auch, Fifth Element hat er gemacht und, also das ist schon eine Ansage.
Ja, und mitspielen tun unter anderem John Travolta, der dort den Agenten Charlie Wax spielt, und Jonathan Rhys Meyers, der auch einen Agenten spielt namens James Reese.
Ja, und den kennt man, falls einem der Name nichts sagt, den kennt man aus dem total überschätzten Woody Allen-Film Matchpoint, wo so er durchaus auch ein Grund war, warum ich den Film nicht so toll fand.
Er ist jetzt auch nicht so der klasse Darsteller, finde ich. Aber gut, erstmal zur Geschichte des Films.
Lass mich raten, es spielt in Paris.
Ja, es spielt in Paris. Und ich glaube, mehr als zwei oder drei Sätze braucht man für die Geschichte auch nicht, weil es ist echt platt.
Hat er sich echt Mühe gegeben, der Luc Besson, ne?
Also da hat er eine Geschichte wirklich am Nachmittag beim Käffchen einmal so, ja, fertig. gut, aber wir können das ja einmal kurz erzählen. Und zwar geht es darum, dass James Reese eigentlich für den US-Botschafter in Paris arbeitet, aber nebenbei auch so ein bisschen für den Geheimdienst tätig ist. Ja. Aber er hat nie so richtige Aufträge, sondern immer nur so, ja, keine Ahnung, bewacht den mal kurz oder, ja, weiß ich, so Mini-Aufträge. Also nichts wirklich
Wichtiges. Aber er wäre halt gern viel wichtiger.
Er würde gerne aufsteigen im, wird der Geheimdienst eigentlich genannt oder ist es nur so
das US ich, bei irgendwas? Ja, ich habe das auch nicht so genau mitgekriegt.
Naja, jedenfalls noch kein bedeutender Geheimagent, aber bekommt dann einen Auftrag und zwar ja, kriegt er einen Partner an seine Seite gestellt oder einen Agenten, einen Top-Agenten, den er irgendwie jetzt begleiten soll als Partner. Und dieser Agent ist eben Charlie Wax, gespielt von John Travolta, der in Paris landet und ja, eben von diesem James Reese jetzt begleitet wird. Ja,
aber er kriegt ja erstmal richtig Probleme am Flughafen.
Ja, weil er will seinen Energy-Drink einführen, darf er aber nicht. Und
Die Szene fand ich schon echt witzig. Wie er
die war auch gut.
Kontrolleur beschimpft aufs Übelste und so weiter und so fort. Und dann kommt der James Reese und dann meint er irgendwie, dann meint er doch zu ihm, ja, er besorgt ihm doch mal ein paar Nutten, damit er uns hier rauslässt. Und dann sagt er, wieso machen wir es nicht auf eine einfache Weise und klebt so einen Aufkleber Diplomatenpost auf seine Tasche und dann nehmen sie es doch einfach mit. War schon genau, ganz nett.
Ja, also die beiden sind dann jedenfalls ja, zusammen unterwegs und es beginnt eine etwas undurchsichtige Jagd nach dem Bösen.
Ja, also es gibt halt Charlie Terroristen.
Und ja, er hat einen Auftrag und fängt erstmal an, Leute zu töten. Und James Reese weiß eben noch gar nicht, was genau los ist, aber dann, oh Wunder, es geht um Terroristen.
Tja.
Und man entdeckt dann irgendeine große Verschwörung und irgendwer soll weggebombt werden und ja, nun muss man halt alle Terroristen töten.
Ja, und natürlich müssen sich dieser Mission dann annehmen, die beiden, das ungleiche Paar. Ja, also es ist relativ konstruiert alles.
Ja, also da ist eigentlich
ist auch ja, wirklich
nichts, was irgendwie so hätte passieren können. Also es ist schon
ja, echt also glatt. Ist kein, ja genau, sehr plump. Also es ist ja auch immer als inoffizieller Nachfolger von Taken gehandelt worden, weil den ja, Pierre Morel ja gemacht hat.
War Taken schon ein anderes
Niveau? Ja, Taken fand war ich. Schon eine andere Klasse. Einfach auch deshalb, weil wie gesagt, es ist halt ein ganz anderes Modell irgendwie. In Taken hattest du diesen einsamen Rächer und in jetzt hier From Paris with Love hast du dieses Duo von zwei ja doch offiziellen Regierungsleuten. Ganz was anderes.
Die aber trotzdem völlig skrupellos vorgehen und alles niedermetzeln.
Also der John Travolta ist halt so ein bisschen wie der Charakter in Taken auch, aber
wobei ich John Travolta in der Rolle, also so klasse finde ich das auch nicht. Erstmal finde ich, hat John Travolta ja relativ gut zugelegt und ist auch relativ alt geworden und ist dafür eigentlich ein bisschen zu dynamisch unterwegs, finde ich. Also ja, es ist manchmal so cool, dass es nicht so wirklich passt. Also vom Typen her, der eben so ein ja, abgefuckten Agenten spielt, dem alles egal ist, das ist schon, das passt schon. Aber
Ja.
eben für so
Ja,
ein
ich fand.
Action-Movie.
Ja, okay, ich weiß, was du meinst. Ja, also, wenn er dann so richtig flott ist und sowas, das stimmt schon, ne?
Also mit ihrem
Aber,
Dreifachsalto über eine Kiste springen, das ist dann irgendwie ein bisschen zu viel des Guten.
ja, tendenziell passt er halt einfach schon gut auf die Rolle, finde ich. Also, dem
Vom
alles
Grundsatz
egal
schon.
ist, er ist ja
Ja,
nicht
ja.
wirklich der Böse jetzt in dem Film, aber
Nein, nee.
im Grunde schon.
Ja,
Und das
aber.
passt halt ganz gut. Das hat er auch bei Ding, bei Passwort Swordfish ganz, ganz gut gemacht, fand ich irgendwie da so den Fiesling-Mimen. Ja, ich weiß nicht, ich fand ihn ganz unterhaltsam. War wirklich
Ist
nichts
ein Film,
Großartiges,
den kann
aber.
man durchaus sehen, aber ist von, ja, den Actionfilmen, die ich so in letzter Zeit gesehen habe, schon eher unterer Durchschnitt.
Ja, auf jeden
Also
Fall.
ist okay, also ich habe es nicht bereut, den zu sehen, aber
Aber man braucht auf jeden Fall nicht ins Kino rennen dafür, das reicht
nee.
völlig auf DVD irgendwann mal. Und ja, ich habe mir halt so gedacht, ich sage ja hier auch oft, es gibt für mich einfach Kino, wo man den Kopf abschalten muss und sich berieseln lassen kann, und dann gibt es Schrott. Und mir ist, wenn ich das sage, natürlich klar, dass da jeder seine eigenen Grenzen zieht. Insofern ist halt für mich Transformers schon in der Schrottkategorie und der hier jetzt zum Beispiel gerade noch nicht. Muss jeder für sich selbst beurteilen.
Ja, ist ein bisschen fragwürdig. Nein, aber ja, also ich würde jetzt auch nicht zu sehr verurteilen, aber es ist
Wenn man weiß,
definitiv
was einen
kein richtig
erwartet,
toller
dann
Film.
ist es okay. Ja, ich meine, ich habe jetzt mit nichts wesentlich anderem gerechnet. Und dass er
Nee, nee.
so überraschend gut ist wie Taken, hatte ich jetzt auch nicht erwartet. Ich hatte im Prinzip fast noch Schlimmeres eigentlich erwartet,
Ja, aber
was
wenn dann
vielleicht auch
John
nicht schlecht
Travolta
ist.
mitspielt und so ein bisschen Klasse verleiht, das ist ja meistens schon irgendwie so ein
Ja,
Film,
und
aber.
aber würde ich auch sagen, dass es gemacht hat, auch wenn du schon recht hast damit, dass es stellenweise nicht so ganz gepasst hat. Aber John Travolta in einem Film ist schon eigentlich immer ganz, ganz ordentlicher Bonus.
Gut, aber soll auch reichen,
Denke ich auch,
also
genau. Der
mehr
nächste
Inhalt
Film war
um
nämlich
zu
viel, viel
erzählen.
besser. Also wir beenden
Ja.
From Paris with Love und fliegen von Paris auf eine einsame Insel, und zwar Shutter Island, der neue Film von Martin Scorsese, in dem Leonardo DiCaprio und Ben Kingsley mitspielen und außerdem Mark Ruffalo und Michelle Williams. Das Ganze basiert auf einem Roman aus dem Jahre 2003, und ja, mal vorsichtig versuchen, die Story zu beschreiben. Wesentlich viel mehr als der Trailer möchte ich dabei aber eh nicht verraten. Es geht auf jeden Fall um einen ja, mysteriösen Fluchtvorfall auf Shutter Island. Flucht in Anführungsstrichen, denn auf Shutter Island befindet sich das Ashcliff Hospital für psychisch kranke Schwerverbrecher. Das heißt, es ist auch vielleicht einfach nur jemand, der sich verlaufen hat, ja, und der gar nicht bewusst fliehen wollte. Auf jeden Fall, diesen Vorfall sollen untersuchen der US-Marshal Teddy Daniels, das ist eben der Leonardo DiCaprio, und sein Partner Chuck, das ist Mark Ruffalo, die untersuchen diese Angelegenheit. Und während der Ermittlungen ist es dann so, dass Teddy Daniels immer stärker den Eindruck bekommt, dass irgendwas auf dieser Insel nicht stimmt. Und er hegt so den Verdacht, dass auf der Insel geheime Experimente an Patienten durchgeführt werden.
Ja,
Und
ist alles sehr
sehr
mysteriös,
mysteriös,
die.
ja, so die Wachleute, die verhalten sich auch irgendwie komisch und wirken fast so ein bisschen feindselig. Ja? Also denen passt es nicht, dass da diese externen Ermittler auf ihre Insel kommen, so
Ja,
den
dafür,
Eindruck
dass
hat
die
man.
eigentlich einen Agenten oder einen Marshall, oder ja, Marshall, ne?
Marshall,
Ja,
ja.
bestellt
Ja.
haben, um eben, ja, Hilfe zu bekommen, dafür wirkt das alles ein bisschen abweisend.
Genau, und auch der Gefängnisdirektor ist da keine große Ausnahme, auch wenn der natürlich sich eher aufgeschlossen gibt, weil muss er ja irgendwie. Das ist übrigens Ben Kingsley dann. Naja, es ist dann auf jeden Fall so, während der Ermittlungen, dass das alles zu nicht wirklich viel führt in diesem Fluchtvorgang, den sie da untersuchen sollen. Allerdings ist das Problem dann, Rückfahrt von der Insel ist erstmal nicht drin, weil ein ganz, ganz fieser Sturm aufzieht. Also entscheiden sie sich halt, dass sie doch noch ein bisschen weiter nachforschen. Und die ganze Situation wird aber auch nicht besser dadurch, dass der Teddy Daniels permanent von Albträumen und Halluzinationen geplagt wird. Und so richtig unheimlich wird es dann, als irgendwie alles darauf hindeutet, dass der Gefängnisdirektor einen der Insassen unterschlagen hat. Ja, der hat ihm eine Liste gegeben, 66 Leute stehen da drauf, und Er kriegt dann irgendwie so einen Zettel zugeschoben, wo drauf steht, wer ist Nummer 67. Das heißt, ja, und es gibt irgendwie auch noch ein paar andere Anzeichen, sodass er dann eben sich bestätigt sieht in diesem Verdacht, ja, dass da irgendwie Experimente stattfinden und dass er wohl mal rausfinden sollte, wer Nummer 67 ist. Das Problem ist halt dann nur, dass er das natürlich auch nicht dem Direktor sagen möchte, weil er den ja verdächtigt, dass er ihm was verschweigt. Also kann er nicht hingehen und sagen,
dass hier mal helfen und so. Ja, das ist eine größere Verschwörung, da auf der Insel stattfindet.
Richtig, genau. Tja, so, ich würde sagen, an der Stelle Story, Einleitung eigentlich ausreichend. Wir machen dann nachher schon auch einen kurzen Spoiler-Teil, jetzt wo wir tolle Kapitel haben und so. Aber zunächst mal mein grundlegendes Fazit ist, ich war ziemlich begeistert und extrem positiv überrascht von dem Film. Und was sagst du?
Ja, also er war schon sehr gut, aber also am Anfang war ich jetzt, skeptisch nicht wirklich. Ich wusste schon, dass es wahrscheinlich ein netter Film wird, hatte jetzt aber nicht so die Erwartung, aber dann hattest du den Film kurz vor mir gesehen und warst völlig begeistert. Und als ich ihn dann gesehen habe, bin ich halt auch mit einer mit einem hohen Maß an Erwartung da irgendwie reingegangen.
Ja.
Ich wurde jetzt nicht enttäuscht, aber ich kann jetzt auch nicht sagen, dass das jetzt einer der besten Filme seit Ewigkeiten war.
Nee, also, das würde ich auch nicht sagen.
Er ist echt gut und es gibt eigentlich nichts, was ich jetzt kritisieren würde und was man ja gleich schon mal vielleicht auch in dem Zusammenhang sagen kann, das, was wir so befürchtet hatten mit irgendwelchen Monstern und irgendwie...
Ja, genau, weil sich ja im Trailer weil so
andeutet. Im Trailer ist die eine Frau, die da irgendwie zu Staub verfällt und also so ein Quatsch bleibt einem erspart. Also das sind dann eben wirklich nur kurze
Elemente. Das sind Elemente, eben so seine Albträume und sowas.
Genau,
und im Rahmen von irgendwie einer Insofern, das war halt so ein Aspekt, der mich positiv überrascht hatte, weil ich
störte überhaupt nicht und passte einfach.
Ich hatte mich halt darauf eingestellt oder ich hätte auch akzeptiert, wenn da so das ein bisschen in die Richtung geht. Ich meine, es ist Scorsese, DiCaprio und. Ich hatte also einen ganz unterhaltsamen Film erwartet, der jetzt vielleicht eben wegen dieser Elemente nicht hundertprozentig meinen Geschmack trifft, aber dadurch, dass das eben so eingearbeitet war, dass es alles nicht so übernatürlich und sonst was ist, war ich eben sehr positiv überrascht. Und was ich sehr auffallend fand, ist direkt in der ersten Minute schon, sieht man das, finde ich, ist so die Optik des Films.
Und wo sie da auf dem Boot stehen.
Ja, genau, wo sie auf dem Boot zur Insel fahren eben, sieht extrem eher, ich sag mal, billig aus. Klingt jetzt blöd. Ich habe mich dann sofort nach dem Film auch mit Fabian unterhalten, der hat den schon irgendwie vor ein paar Wochen gesehen gehabt und der meinte auch, als ich das angesprochen habe, sofort, 90er Jahre Greenscreen-Optik ist ein Stilmittel des Films und das ist echt so. Und der Film sieht alt aus, also sieht aus, als wäre er früher produziert worden, finde ich.
Ja, ich konnte das auch erst nicht so richtig einordnen, weil die Beleuchtung teilweise eben auch so unprofessionell wirkte, also die Figuren wirkten halt einfach so vorgesetzt, weil da war dann irgendwie eine Lichtquelle an den Kopf gerichtet, die eigentlich da nicht hinpasste und so. Also ist schon auffallend, aber natürlich definitiv gewollt, weil Scorsese sowas mit Sicherheit nicht irgendwie aus Versehen macht. Also,
nee, ich finde es auch nicht negativ, also es ist halt auffallend. Schon. Nicht negativ, aber...
Auffallend. Nee, aber man merkt es und man kann es am Anfang nicht so einordnen, aber da das schon an vielen Stellen wirklich sehr auffallend ist, ist es eben doch ein...
Trägt halt auch ein bisschen zur Atmosphäre bei.
Ja,
also mich versetzt sowas schon eigentlich in eine ganz gute Stimmung irgendwie, sowas, weil, ja, gute alte Zeit, früher war alles noch besser, auch die Filme und so, ist... So ganz bisschen schwingt das da echt auch mit rein, glaube ich.
Ja, doch. Und das
passt schon. Das bringt uns auch schon zu dem Punkt. Also der Film ist insgesamt absolut großartig inszeniert. Ja. War sehr, sehr begeistert, auch in der Hinsicht. Ich kenne jetzt auch nicht so unfassbar viel vom Scorsese und das, was ich kenne, hat mich nie besonders irgendwie beeindruckt. Waren alles sehr gute Filme, aber das fand ich echt sehr, sehr gut. Auch so soundtechnisch. Da war ja dieser tolle, monotone Brummer auch wieder, der uns sofort an Inception erinnert hat,
genau.
An den Trailer. Hat echt insgesamt alles super geklappt. Also da stimmen alle einzelnen Teile und alles passt gut zusammen. Es ist ein toller Cast, ja. Also so bis in die kleine Nebenrollen toll gespielt, fand ich.
Doch, auch natürlich so die Hauptrollen. Ärzte und
ja, genau.
Ja, alles, die was Werte so im Hintergrund spielt, das passt
schon. Stimmt also, einfach alles, ja. Und insofern toll, ja. Dadurch eben auch, dass sich die Story jetzt mit diesen Elementen, die wir befürchtet hatten, dass uns stören, eben so entwickelt hat, dass es uns doch nicht stört. Ideal.
Nee, und, absolut geschickt eingebaut.
Ja. Gab vielleicht so, weiß nicht minimals die Kleinigkeiten. Ich hätte irgendwo mal ein bisschen weniger Blut eingebaut oder sonst was, aber das sind wirklich lächerliche Details. Ansonsten absolut stimmiges, nahezu perfektes Werk. Wie du sagst, trotzdem, ich würde jetzt auch nicht sagen, das ist einer der besten Filme der letzten Jahre oder sowas. Das will er aber auch, glaube ich, gar nicht sein. Und da es kommt auch wieder so diese, ja, bisschen billige, gewollt billige Optik ins Spiel, glaube ich. Das will einfach ein sehr, sehr solider und in seiner Klasse nahezu perfekter Film sein. Ist halt so, weiß ich nicht, hätte zu so 7, 5 bis 8 von 10 oder sowas vergeben.
Ja, und sowas in dem Rahmen, das passt schon dann. Also,
genau, also so ein super Ultra-Knaller will er gar nicht sein.
Es ist eben kein Film, wo man jetzt hier, keine Ahnung, 9 von 10 Punkten oder sowas gibt und sagt, oh, Kultfilm, da redet man von 10 Jahren von. Das schafft er nicht, aber das will er eben auch nicht schaffen. Genau, also genau. Von daher gar kein Problem.
Gut, dann kurz spoilern und bitte jetzt auf Weiter drücken. Und wer es noch nicht kennt, das ist wirklich essentiell bei diesem Film, dass man den ungespoilert sieht, weil sonst, glaube ich, ist er wesentlich viel langweiliger und jetzt sollte aber auch wirklich jeder genug Zeit gehabt haben, um auf Weiter zu drücken.
Schnell Kopfhörer rausreißen.
Wenn's noch nicht passiert, ja, wirklich, schmeißt euren Player aus dem Fenster. Kurz übers Ende wollte ich schon noch mit dir sprechen. Ich habe ja auch extra gesagt, guck den Film, ich will mit dir übers Ende sprechen. Ich fand es schon cool und ich meine, es ist natürlich jetzt ein bisschen doof, dadurch, dass wir gestern schon aufgenommen haben. Ich hätte dich an dieser Stelle eigentlich gefragt, wie siehst du denn das Ende, und dann hätten wir ein bisschen diskutiert, das haben wir jetzt gestern schon gemacht.
Ja.
Ich finde halt toll an dem Ende, dass es offen ist, ja, und aber nicht zu offen.
Nein, also man hat zwar Raum für eigene Ideen und eigene Theorien, aber trotzdem wird einem ja so viel geboten, dass es zum runden Ende irgendwie kommt.
Ja, genau, es ist so irgendwie in sich geschlossen, ja. Aber du kannst trotzdem ein bisschen eigene Interpretation reinbringen. Und wir haben ja da lustigerweise wirklich gestern doch leicht unterschiedliche Ansätze gehabt. Also ich war eben der Meinung, oder ich hatte einfach noch die Theorie auch im Gepäck, dass er tatsächlich am Anfang zur Insel gefahren ist und wirklich da ermitteln sollte und ihm das wirklich alles eingetrichtert worden ist und er quasi recht hatte, die Identität des Ermittlers von ihm. Und dass er am Schluss deshalb diesen Satz sagt, weil er einfach aufgegeben hat, weil er sieht, okay, er hat keine Chance, er schafft es nicht, sich gegen die durchzusetzen. Und mit diesem Wissen möchte er dann nicht weiterleben, sondern lässt sich lieber lobotomieren. Er sagt ja diesen Satz, den hätten wir mal recherchieren können.
Ja, lieber als Held sterben, als irgendwas.
Ja, lieber sterben, leben, bla, irgendwie. Auf jeden Fall eben, als sie ins als der Psychiater dann so sein letztes Urteil fällen soll, genau. ob diese Schocktherapie gewirkt hat oder nicht, sagt er ja, ich finde schon, dass man da den Eindruck bekommt, dass er das bewusst sagt.
Ja,
du hast aber ja erstmal gesagt, du hast also gestern gesagt, okay, er hat einfach wieder einen Rückfall. Also er war schon immer ein Patient dort und er hat trotz der Schocktherapie wieder einen Rückfall und deshalb, ganz normaler medizinischer Ablauf, sagt der Psychiater, okay, ist immer noch nichts und jetzt Lobotomie. Genau.
Weil eben der Psychiater, also wenn man eben davon ausgeht, dass er wirklich Patient ist und von Anfang an da war und das alles ein Rollenspiel war, und wenn man eben davon ausgeht, dass der Psychiater ihn natürlich über Jahre, Monate, was weiß ich wie lange begleitet hat und natürlich die Persönlichkeit schon irgendwie analysiert hat, soweit das beim Verrückten möglich ist, wenn man so will. Aber wenn er eben sozusagen seine Erkenntnis dann präsentiert und sagt, nee, hat nichts gebracht, dann behaupte ich einfach mal, dass das irgendwo auch richtig ist. Also dass er dann eben das wirklich, dass er so viel Wissen und so in der Thematik drinsteckt, dass er eben sagen kann, die Behandlung in Form des Rollenspiels war nicht erfolgreich.
Ja.
Meine Theorie eben. Aber das ist ja eigentlich auch das Schöne, dass man da
so ein bisschen rumspinnen kann einfach.
Genau. Ja, genau. Und du hattest da noch irgendwas?
Ich habe gestern auch noch was gefunden gehabt, ja. Das war so ein Mix irgendwie aus unseren beiden Ideen. Ich habe es jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr so im Kopf. Lass mal kurz überlegen. Er hat keinen Rückfall, sondern er spielt eben einen vor.
Also genau, und zwar um sich die Idee selbst, war die, selbst zu bestrafen.
Ja, richtig. Weil er hat es zwar kapiert, also die Schocktherapie hat funktioniert.
Ja.
Aber dadurch, dass er jetzt nicht mehr verdrängen kann über dieses Rollenspiel.
Genau, was mit seiner Frau passiert
ist. Das Leben ertrage ich so nicht. Also lässt er sich lobotomieren, damit er zwar nicht weiter dieses Rollenspiel machen muss, aber trotzdem nicht mit dem leben muss, was ihm widerfahren ist.
Finde ich auch.
Das ist auch eine sehr, sehr gute Deutung eigentlich. Ja.
Ja.
Doch, und also was halt so das größte Problem ist mit der Variante, dass man sagt, okay, er war Ermittler von Anfang an, als er da auf die Insel kam und so, ist so der Psychiater. Ja, weil dann müssten sie quasi seinen Ermittlerpartner auch total unter Drogen gesetzt haben und sonst was und sehr, sehr schnell irgendwie indoktriniert haben, damit der da, obwohl er am Anfang auch Ermittler war, diese Rolle da einnimmt.
Ja, und das macht ja soweit auch wenig Sinn, da ja eben Chuck, also sein eigentlicher Kollege, Psychiater, ja. die Rolle ja übernimmt und auch spielt. Und wenn man vielleicht so ein paar Szenen rückwirkend nochmal analysiert, dann treibt er ihn ja auch manchmal in so gewisse Richtungen. So ja, von wegen, meinst du nicht, dass das vielleicht alles hier nur eine Falle ist oder sowas?
Ja.
Also von daher, das Einzige, was wir doch
richtig,
noch hatten,
genau,
war die Dame, die in der Höhle lebte.
Genau, und diese Szene, als er eben da runterkraxelt, die ja auch irgendwie seltsam ist, wie leichtfertig und naja, genau, nicht leichtfertig,
zack, sondern ist er unten, das
ja, genau, wie locker das komisch geht. Ja. Aber diese Szene, wo er eben mit dieser Dame spricht, also nee, ist das dann Patient 67 gewesen? Mein Gott, ist mein Gedächtnis löchrig. Auf jeden Fall, diese Ärztin ist das doch auch von der Insel, die da geflohen ist.
Genau.
Und sich in der Höhle versteckt. Diese Szene, die ist eben nicht so wie die sonstigen Traum-, Halluzinations-, sonst was Szenen gedreht. Das heißt, daraus könnte man eigentlich schließen, die ist echt. Also die hat sich da wirklich versteckt. Und dann würde ja auch stimmen, was sie ihm erzählt.
Widersprüchlich ist wirklich da Experimente aber sind. Der leichte Abstieg und ja, warum lag da oben eine Zigarette und wo ist Chuck hin und das passt irgendwie auch alles nicht. Also könnte auch genau so ein Produkt von irgendwelchen Halluzinationen oder so sein. Gut. Die Szene fällt auf jeden Fall auf.
Ja.
Aber
einfach, ja, ich finde schon, dadurch, dass man da einfach so schön drüber diskutieren kann danach, das ist schon auch ein sehr ein Gütesiegel für so einen Film.
Doch, das macht ja auch Spaß. Also das ist ja irgendwie ein Mehrwert, der geschaffen wird bei so einem Film, der nicht unbedingt zu verachten ist.
Ich habe ja dann ganz am Schluss auch eben, als er diesen Satz gesagt hat, noch gedacht, er bringt sich jetzt um. Weil einer von den Wärtern hatte, glaube ich, irgendwie auch was Scharfes oder Spitzes in der Hand und ich habe gedacht, der rennt da jetzt hin, haut den um und haut sich das in den Hals oder so. Habe ich eigentlich fest mitgerechnet. Naja, gut. Spoilerteil vorbei. Ja. Herzlich willkommen zurück zum Schlusssegment von Shutter Island. Gratulation zur erfolgreichen Bedienung Ihres favorisierten Podcast-Abspielgeräts. was ich noch lustig fand an Trivia-Zeug zu dem Film für die Rolle von Chuck, also dem Kollegen von Leonardo DiCaprio, war auch Robert Downey Jr. im Gespräch. Und da muss ich zugeben, ich bin ja großer Robert Downey Jr. Fan, aber ich bin tatsächlich froh, dass er die Rolle nicht genommen hat.
Nee, dafür war das zu sehr Nebenrolle.
Genau, genau. Der wäre einfach viel zu imposant in dieser Rolle gewesen. Das hätte nicht gepasst dann.
Außerdem finde ich, dass das Duo denn mit DiCaprio und ihm, das würde, also auch wenn das jetzt eine größere Rolle wäre, als jetzt im Film tatsächlich war, also bezweifle ich jetzt trotzdem gerade, ob das so wirklich stimmig wäre. Eher nicht. Also da ist schon Chuck, wie heißt er?
Mark Ruffalo.
Genau, der ja auch
der bei super
Brothers besetzt. Blue mitspielte.
Genau.
Der ist in der Rolle, also geht da schon gut auf und passt.
Absolut. Genau, ja, und eine komplett andere Besetzung so für das ganze Projekt war auch mal zeitweise geplant und zwar war mal im Gespräch eben, dass David Fincher statt Scorsese das macht und zwar mit Brad Pitt und Mark Wahlberg.
Wobei Brad Pitt in der Rolle.
Ja, doch, hätte ich mir auch gut vorstellen können. Hätte schon gepasst.
Also, fände ich jetzt auch nicht so schlimm.
Und ich denke, da hätte dann auch Mark Wahlberg, ja, das also wäre schon auch ganz ordentlich gewesen, aber ich denke schon auch, dass so jetzt in dieser Besetzung, wie es dann realisiert worden ist, das nahezu Optimum ist eigentlich. Ja. Ich meine, das ist natürlich nachher immer doof zu sagen, aber haben schon alle super gearbeitet und sehr, sehr gut reingepasst irgendwie in dieses Werk.
Absolut.
Genau, so, jetzt aber genug von Shutter Island. Und ich habe noch was geguckt, und zwar Harry Brown. Und jetzt, Achtung, jetzt wird's lustig, der kommt am 30. April 2010 in die Kinos. Zumindest in den USA. In Deutschland habe ich noch nicht mal irgendeine Ahnung. In Großbritannien, da war er allerdings schon im November im Kino, und da gibt's jetzt auch schon eine Weile lang die DVD und Blu-ray und sonst was bei Amazon. Und ich habe sehr, sehr, sehr viel Gutes von diesem Film gehört, also habe ich den bei meiner letzten Bestellung einfach mal mit reingelegt und das riskiert, und das hat sich echt gelohnt. Ein ganz, ganz klasse Film auch. Mal nochmal kurz zur Story, wir hatten ja den Trailer schon, und der hat im Grunde auch schon alles erzählt, also viel mehr hat die Story nicht zu bieten. Harry Brown ist ein älterer Herr, der in London lebt und sich einfach nicht mehr wohlfühlt, weil das Stadtbild in seinem Bezirk wird dominiert von gewalttätigen, kriminellen Jugendlichen. Ansonsten, ja, sein Leben neigt sich auch so irgendwie dem Ende zu, weil seine Frau liegt schon im Sterben, er hat im Grunde keinen Kontakt mehr zur Außenwelt, er hat noch so einen alten Freund, mit dem trifft er sich dann immer, nachdem er im Krankenhaus am Bett gesessen ist, im Pub zum Schachspielen. Und ja, dieser Freund von ihm, der beklagt sich dann auch, dass er Angst hat vor diesen Jugendlichen, und er hat gar keine Lust mehr, das alles hinzunehmen, und er will so nicht mehr, weil die scheißen ihm vor die Tür und spucken ihn an und sonst was. Und er hat sich jetzt eine Waffe besorgt, zieht dann eine Art Schwert, ein großes Messer irgendwie aus dem Ersten Weltkrieg noch vor und zeigt es ihm, und dann meint der Harry Brown halt, dass er doch einfach bitte zur Polizei gehen sollte. Und dann meint er aber, ja, war er schon, und die ignorieren ihn, und trennen sich wie jeden Tag nach dem Schachspiel einfach ihre Wege, und sie gehen heim. Und man merkt da auch, der Harry Brown, der ist sehr einsam, ja. Also das kommt da in diesen Anfangsszenen sehr, sehr gut rüber, ist ganz klasse inszeniert, sind ganz tolle Bilder auch, dieser Regisseur ist echt noch unbekannt. Hat es aber sehr, sehr gut eingefangen. So die Stimmung, sowohl von der Stadt als auch von Harry Brown selber, kommt super rüber. Also ich habe wirklich immer wieder mal so mir gedacht, meine Güte, das ist echt cool gemacht, sieht toll aus und begeistert mich irgendwie so einfach von der Umsetzung.
Und das ohne Slow-Mo.
Und das ohne Slow-Mo, ja, und ohne Shaky Cam und ohne nachträgliche 3D und.
Endeffekte.
Sehr klassischer Film, ja. Ja. So, es ist dann aber eben leider der Fall, dass am Tag drauf, nach diesem Gespräch, bei Harry Brown die Polizei vorbeikommt, eine junge Beamtin und ihr Kollege, und ihn drüber in Kenntnis setzen, dass sein Freund tot ist, von Jugendlichen irgendwie niedergeprügelt. Ja, er nimmt das so hin, war halt irgendwie als Notfallkontakt vermutlich von dem auch eingetragen, und schickt die relativ schnell wieder weg und ist wirklich am Ende. Also bricht fast zusammen, heult und naja, es ist schon sehr, sehr traurig irgendwie, weil du davor einfach schon so richtig reingedrückt kriegst, wie traurig der eigentlich eh schon ist, weil er so einsam ist, und dann das, also das spürst du wirklich am eigenen Leibe noch mit, wie der trauert. Michael Caine natürlich auch großartig. Und dann ist die Beerdigung, danach ist er wieder im Pub und trinkt da einen über den Durst. Und als er dann zahlt, weil er eben so angehärtet ist, fallen ihm ein paar Scheine zu viel aus dem Geldbeutel. Als er zahlen will, den steckt er die auch schön wieder ein. Nur Problem, in diesem Pub ist halt auch so, naja, nicht einer von diesen extremen Jugendlichen, aber Gesindel, sag ich mal. Und so ein Junkie, der sieht das und verfolgt ihn dann auf dem Heimweg und überfällt ihn. Tja, und was man nun wissen muss, der Harry Brown, der war mal bei den Royal Marines, und als dann dieser Dieb zustechen will, greift einfach so der alte, eintrainierte Muskelreflex bei ihm, und er dreht ihm so diesen Stich um und haut ihm selber das Messer in die Brust. Tja, und guckt dann sehr schockiert, ist irgendwie total perplex, weil das einfach im Affekt passiert ist, rennt dann relativ hastig heim und ist mit den Nerven am Ende, ja, zieht sich aus, schmeißt die Klamotten alle weg, putzt die ganze Wohnung, duscht sich und so. Also er will jetzt da nicht irgendwie Beweise vernichten, sondern er will sich säubern. So kam das bei mir an, er ist wirklich fertig mit den Nerven. Aber gleichzeitig hat es dann irgendwie so Klick gemacht, ja. Also das ist dann so der letzte Tropfen, das jetzt auch ihm aufgelauert worden ist. Und jetzt hat er quasi eh schon ja gemordet und jetzt beginnt er so einen Rachefeldzug und möchte rausfinden, wer wirklich genau für den Tod verantwortlich ist von seinem alten Freund. Ja, und zieht sich dann so eine Schneise der Gewalt durch die Stadt da bis zu diesem Ziel hin. Und natürlich wird da auch die Polizei drauf aufmerksam. Und eben diese junge Beamtin vermutet dann auch mit der Zeit, ob nicht Harry Brown vielleicht da was mit zu tun hatte. Ja, weil es gibt einfach dann viele Überschneidungen zwischen deren Ermittlungen, die ja auch rausfinden wollen, wer schuld ist an diesem Mord, ja, klar. Mhm. Und dem, was dann so passiert an seltsamen Ereignissen. Ja, irgendwie tote Drogendealer und er liefert dann mal eine drogenabhängige Prostituierte anonym im Krankenhaus ab und sowas, was alles irgendwie nicht so ganz ins Bild passt und die ist halt auch nicht ganz doof und schlussfolgert dann, ja. Und tja, das ist jetzt keine so wirklich, weiß ich nicht, relativ vorhersehbare Story insgesamt so, aber das stört nicht, weil auch dadurch, dass das alles wirklich authentisch wirkt und halbwegs realistisch rüberkommt, ja, also der tötet da nicht als alter Mann eine Horde von Kindern mit Kung-Fu oder sonst was. Das sind halt mal so einzelne Gangster und er geht sehr gezielt und geplant vor. Ja. Also das könnte man schon sich so denken. Ja. Ich meine, er war bei den Royal Marines, der hat gutes Training. Und auch deshalb macht es einfach Spaß, das mit... Naja, Spaß. ist es interessant, das mitzuverfolgen. Spaß, ja. Film ist ziemlich explizit. Also es ist jetzt nicht permanent nur Gewalt, aber wenn dann mal Gewalt ist, dann ist da auch mit der Darstellung, wird nicht gegeizt. Ja. Ansonsten sei noch gesagt, abgesehen davon, echt Schauspieler, toll, Umsetzung, toll, Story, interessant. Also ich denke, es kam rüber, ich fand ihn echt gut. Ich habe mir dann viel User-Reviews durchgelesen, also noch mehr als sonst bei Filmen, weil ich eben am Anfang schon so den Eindruck hatte, dass das sehr real irgendwie wirkt. Und es schreiben auch einfach ganz viele Leute, dass sie irgendwie aus diesem Viertel von London kommen oder da mal gelebt haben und dass der Film das absolut 1:1 rüberbringt, wie es da so zugeht und wie man sich da so fühlt. Und das ist schon etwas beklemmend. Hm. Ich weiß, ich meine, ich habe ja auch einige Jahre jetzt in München in der Großstadt gewohnt und dann kriegst du da so Sachen mit wie diese U-Bahn-Schlägereien und sowas, ja. Also fühlst du dich auch schon immer nicht so ganz wohl, und naja, was heißt immer, manchmal. Und ja, aber das ist schon noch so ein ganz anderes Kaliber. Also der Film geht gleich mal los, indem so auf Handy-Video getrimmte Szene zu sehen ist, wo eben diese Jugendlichen vom Motorrad aus rumfahren und dann erst so eine junge Frau mit ihrem Kinderwagen so umkreisen mit den Motorrädern und die schreit dann irgendwie schon um Hilfe und dann schießen sie noch in die Luft und dann ist halt nochmal ein Schuss und das war dann irgendwie ein Kopfschuss, mehr oder weniger versehentlich, glaube ich, weil die fahren dann auch sofort weg und das halt alles aus dieser selbst gefilmt Perspektive von einem zweiten Motorrad aus, also das geht dir eh schon irgendwie zu Kopf, das ist allein, weil es so schnell und Perspektivenwechsel und dann dieser Kopfschuss und boah, da bist du erstmal perplex, dann hauen die ab und fahren vor einen Laster und zack und schmeißt sie über die Straße, also das haut gleich erstmal richtig rein und dann eben so diese ruhige Stimmung, wo dir der Harry Brown eingeführt wird, ist einfach toll gemacht, ja. Kann sich großartig entfalten und genau, du kennst ja auch Layer Cake, oder? Hast du ja, gesehen, ja, der Film, den Matthew Vaughn gemacht hat und der hat jetzt hier mitproduziert und so die Ästhetik der Filme, die ähnelt sich schon stellenweise. Aber ein Negativkriterium noch, um dich ein bisschen abzuschrecken, der Screenwriter jetzt bei Harry Brown war Gary Young. Und weißt du, was der noch geschrieben hat?
Na?
The Tournament.
Der war ja auch nicht so schlecht.
Ja. Die ersten 10 Sekunden lang.
Ja, gut, aber...
Nee, also Harry Brown kann ich auch nur sehr, sehr empfehlen. Wie gesagt, keine Ahnung, ob man den hier überhaupt mal noch im Kino sehen kann oder ob sie den dann vielleicht irgendwann auch bei Amazon.de verkaufen, ist aber sein Geld, und der kostet eh nicht viel, bei Amazon Co. UK absolut wert.
Aber ist schon merkwürdig, dass das denn hier irgendwie...
Es ist einfach traurig, ja.
Komplett anders vermarktet wird. Naja.
Gut, ansonsten... lassen wir die Serien heute auch nochmal aus. Wir hatten ja gesagt, Serien muss es nicht jedes Mal geben, aber dafür nehmen wir uns auch wirklich die Zeit für eine Serie, wenn wir mal eine besprechen. Klappt ganz gut bislang, finde ich.
Ja, gibt momentan wenig Neues. Ja.
Wer trotzdem nochmal einen Tipp möchte, dafür gibt es das Eigenfeedback. Ich habe nämlich jetzt mit Breaking Bad angefangen, das der Henning hier schon vorgestellt hat. Und ich weiß gar nicht, ob er es überhaupt großartig genug beschrieben hat. Das ist absolut genial und ich kann es auch nur jedem empfehlen. Ist ganz, ganz starke Dramaserie, wirklich. Trotzdem auch gut was zu lachen immer. Perfekter Mix, super geschrieben, super gespielt, hast du alles schon erwähnt. Also ich ganz klasse fand, es gibt ja dann diese eine Szene, also nur ganz kurz nochmal, es geht eben um diesen krebskranken Familienvater, der anfängt, Drogen zu verkaufen, damit seine Familie nochmal ein bisschen Kohle hat, wenn er dann weg ist. Ja.
Genau, so, und, so ein Erbe nochmal schaffen. Ja.
Dann gibt es eben so eine Szene, als die ganze Familie um den Tisch sitzt, nachdem er eben die Nachricht auch allen gesagt hat, und dann sprechen sie so drüber, also seine Frau organisiert so eine Intervention quasi, weil er will sich nicht helfen lassen, ja, weil er hat ja so diesen geheimen Plan mit den Drogen und will einfach keine fremde Hilfe annehmen, und sie organisiert eben, dass alle sich versammeln, um ihm zu sagen, hey, es ist okay, wenn man sich helfen lässt. Und hat sie da so ein Kissen, und nur wer das Kissen hat, darf gerade sprechen. Und dann ist ja sein Schwager DEA-Agent.
Und ja, so ein knallharter, cooler
Typ. Cooler Typ, und versucht dann halt auch irgendwie, er fühlt sich eh schon nicht wohl in dieser seltsamen Intervention-Umgebung, und aber er will halt auch was sagen, will was Gutes tun, und dann will er anfangen zu reden, und das ist schon irgendwie komisch für ihn, und dann muss er noch das Kissen. Das sieht so bekloppt aus. Also es ist wirklich sehr, sehr cool. Was ich extrem überraschend fand, wo ich wirklich mal geschockt war, weil normalerweise kriegst du ja von so Filmen und Serien, wirst du in deine Traumwelt hineingesogen, und dann gibt's halt Dinge, die dich da wieder rausreißen können. Entweder Stromausfall, wie bei dir,
ja.
oder Telefonklingel, oder ganz schlechte Schauspieler. Das war jetzt bei Breaking Bad zum Glück nie der Fall. Aber was mich rausgerissen hatte, ist, es gibt mal in der zweiten Staffel eine Szene, da spricht er mit einer, auch einer, die ihm eigentlich helfen möchte, mit der aber schon länger irgendwie auch Vergangenheit hat und so weiter und so fort. Auf jeden Fall sagt er zu ihr Fuck you. Beziehungsweise theoretisch sagt er Fuck you, weil man hört nur Few. Und es ist jetzt nicht ausgepiepst, und es ist auch nicht so, dass er es selber nicht ganz sagt. Er sagt, beim Dreh hat er auf jeden Fall Fuck gesagt. Aber die haben dann die Lautstärke ab dem F runter geregelt. Und das ist so...
Sie wollen dich doch nur schützen, damit du so böse Worte nicht hörst.
Das ist echt seltsam, ja? Wie wenn du irgendwie so ein Musikvideo auf MTV dir anguckst.
Also, ja,
das war krank. Schon sehr bizarr. Ich meine, ich habe keine Ahnung, ob das überall so ist, ob das nur auf den DVDs so ist, ob das bei der Originalausstrahlung auch so war. Keine Ahnung. Ich habe es halt hier jetzt auf DVD geguckt alles. Das fand ich extrem befremdlich. Aber ja. Tut der Serie keinen Abbruch, fand ich nur erwähnenswert, weil ich das echt noch nie erlebt habe in der Form. Und ansonsten sei noch gesagt, genau, DVD, die Extras sind leider eher schwach, weil viele Wiederholungen vorkommen. Also so Gesprächsschnipsel, irgendwie ein Interview mit dem Schreiber, Hauptschreiber, Erfinder der Serie, und dann sagt er so einen tollen Satz, und den hast du dann in 3 oder 4 von den Clips, die es auf dieser DVD gibt, wieder. Und so 20, 30 Sätze sind es locker, die da ständig wiederkommen. Also was heißt ständig, die halt ein paar Mal wiederholt werden. Und das sind insgesamt ein paar Stunden Bonusmaterial bloß. Also das guckt man sich auch schnell mal einfach an einem Nachmittag an, und das fällt auf und ist störend. Also finde ich doof. Weil ich habe halt das gern das Gefühl, okay, jetzt habe ich alles geguckt. Das heißt, ich möchte das alles anschauen. Ja, dann kann ich es wegstellen und habe es erledigt. Und dabei stört natürlich dann schon, wenn ich irgendwie ständig dasselbe sehe. Naja. Aber trotzdem, die Serie absolut fantastisch und zu Recht auch mit Preisen überhäuft. So. Dann haben wir auch noch normales Feedback von euch. Und zwar hat es tatsächlich jetzt der Erste gewagt, mal zu raten, eine Lösung zu versuchen beim Easter Egg. Und zwar haben wir ja in die erste Folge aus 2010 müsste das gewesen sein. Da hatten wir mal ein bisschen an der Webseite gebastelt über die Weihnachtsferien. Und bei der Gelegenheit hatte ich ein Easter Egg in unsere Teamseite eingebaut, und bei Bedarf nochmal nachhören. Ich habe dann auch tolle Preise, irgendwie 100 Jungfrauen und versprochen für den, der das rausfindet, weil es echt gut versteckt ist. Und ich habe mich gefreut, wirklich Respekt für den mutigen Versuch. Es war leider falsch. Und es gibt allerdings auch so in, ja, weiß nicht, 2 oder 3 Folgen nochmal Gelegenheit, Da wird sich's inhaltlich anbieten, dass ich noch einen Tipp gebe und dann könnt ihr ja nochmal gucken, ob ihr vielleicht auch mal raten wollt. Und wo wir schon bei Easter Eggs sind, möchte ich auch hier noch ganz kurz ein Dankeschön loswerden an Romulus, der hat gemailt. Ich hatte ja die Woche getwittert mein tolles neues Spiel, wo ich nachher auch gleich wieder hin verschwinden. Just Cause 2. Da haben sie eingebaut in die Spielwelt die Insel von Lost, zusammen auch mit dem Hedge und so. Also hatte ich schon gesehen gehabt, aber immer noch nicht, bin immer noch nicht hingeflogen, habe mich aber gefreut. Also Dankeschön.
Gibt es überhaupt so eine Karte oder so von der Lost-Insel?
Es gibt tatsächlich sehr, sehr, sehr umfangreiche Projekte zur Kartografisierung oder wie man das auch immer nennt.
Ich habe immer den Eindruck, wenn da irgendwelche riesen Berge auf einmal im Hintergrund auftauchen, so, wo kommen die her? Die waren auch sonst nicht da oder so.
Also es gibt da wirklich sehr, sehr ausführliche Projekte, um eine möglichst echte Karte zu erstellen. Ich meine, es kommen ja in der Serie kommen auch ab und zu mal Karten vor. Ben hat mal eine, die, als er dann mit Locke zu... Oh, jetzt wird total gespoilert, ne? Das ist ja schlimm. Ben hat mal eine. und ansonsten ist ja auch die nennt sich die Blast Door Map, da wo diese Türen runtergehen und dieses Neonlicht kommt. Die Karte gibt es ja auch. Und anhand derer und eben ansonsten Aussagen und was man so in der Serie eben sieht, machen sich da einige Leute riesige Arbeit, um eine coole Karte zu machen. Verlinke ich jetzt natürlich mal, wo wir das schon so ausführlich hier thematisieren. ist schon auch ganz lustig. Genau.
Ja, und das nur am Rande.
Dann haben wir eigentlich zu guter Letzt noch einen Punkt und ich werde diesmal keinen Jingle machen. Ich bin immer noch auf der Suche nach einem möglichst dämlichen Soundeffekt. Ich habe noch nichts gefunden, was
Ich glaube, was...
Du fandst den gut?
Was hier intern vorgeschlagen wurde, das war schon ganz
gut. Dann probieren wir das in der Folge auf jeden Fall mal aus. Ich bin also jetzt 16 Sekunden, dauert es glaube ich still. Nein, das schneiden wir dann schön rein. Also es folgt... Watchlist of the Week.
Genau, und ich bin diese Woche dran und ich habe mir ausgesucht V wie Vendetta.
Jawohl, ein geiler Film.
Ein geiler Film, der von einem maskierten Freiheitskämpfer handelt, der sich im Kampf gegen den autoritären britischen Staat befindet.
Jo, so in einer fiktiven Zukunft.
Genau,
so eine fiktive Zukunft. Großbritannien noch viel schlimmer, naja, wobei so viel schlimmer mittlerweile nicht mehr.
Ja, das ist, Film ist auch schon man älter. Wird überall bewacht und darf nichts machen und naja. Sehr, sehr sehenswert, also wer da noch nicht aktiv war und den nicht gesehen hat,
Unbedingt nachholen. Und ich meine, ich finde es halt lustig, auch irgendwie, ich habe hier selbst so eine Maske liegen und finde es ganz cool, dass so diese die Bedeutung, die Maske ja im Film selber auch hat, jetzt sich in die echte Welt eigentlich übertragen hat, ist eine coole Sache. Und übrigens, wer sich schon immer gefragt hat, also zunächst, der Film ist von den Wachowski-Geschwistern und hinter der Maske versteckt sich niemand geringerer als Agent Smith. Und allein deshalb war ich damals immer schon sehr heiß auf den Film, als sie den gemacht haben. Gut, damit aber jetzt genug. Es sollte wirklich auch ausreichend Aufwand in diese Folge geflossen sein. Wir haben es jetzt zweimal aufgenommen und selbst beim zweiten Versuch hat uns echt die Technik wieder versucht, den Arsch zu treten.
Ja.
Furchtbar. Ich kann meine Warnung vom Anfang nur nochmal wiederholen. Also wir haben, während wir Harry Brown jetzt gemacht hatten, ist mir auf einmal einfach schön GarageBand eingefroren. Super. Und wir haben gedacht, geil, wieder eine Stunde für den Arsch. Also, naja, zum Glück, weil wir so super toll am Computer uns auskennen, haben wir das alles wieder retten können und das klappt jetzt dann schon, aber es ist echt nicht mehr feierlich, was da an Zeit verschwendet wird für so Technik-Scheiße. Ja. Ich meine, wir haben einen Heidenspaß damit, das hier zu machen, aber das zehrt echt an den Nerven. Egal, wir freuen uns, dass ihr zugehört habt und sonst... Ich weiß nicht, kommt auf die Webseite. Ich hoffe, ihr habt auch irgendwie von den Filmen einen mal geguckt.
Ja, und vielleicht lasst uns die Meinung kundgeben.
Genau, lasst uns wissen, wie es euch gefällt, was ihr so meint. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Schaut nicht so viel Schrott. Bis dann.
Bis denn. Wieso was?
Ja, ich weiß auch nicht, was das ist. Irgendwie entweder hat sich hier von den Nachbarn einer so eine Großraum-Waschmaschine ins Apartment montiert.
Ach so.
Oder... da haben zwei Elefanten Sex oder so, das ist echt abnormal.
Ihm und dann meinte Harry Brown halt so, ja, du bist ja verrückt, stopp. What the fuck, mein GarageBand ist eingefroren. Ich habe jetzt schon, ich habe glaube ich 19 Stunden Spielzeit.
Ja.
Und irgendwie 20% oder sowas. Also es scheint so, wenn man es wirklich, ich meine, ich bin ja relativ effektiv auch, ja, ich blödel nicht viel rum.
Nein, natürlich.
Und also scheint sich so eine 1:1 übertragen zu bilden, wobei es gegen Ende hin schlimmer werden dürfte, ja, wenn du dann noch das letzte von so 2700 Sammelobjekten suchen musst auf
der Karte. Aber wolltest du nicht morgen durch sein?
Ja, theoretisch. Ich glaube, ja, wenn ich es wirklich total drauf angelegt hätte, dann könnte man alle Trophies in der Zeit schaffen.
Weil ich du bist ja noch so Trophy-Hunter, ne?
Ja, das ist so abartig. Ich meine, ich gucke halt manchmal, wenn ich irgendwie bei einer keine Idee habe, wie ich sie kriegen sollte. Ja? Ich meine, ich mache sie dann schon, versuche schon alle dann zu kriegen, auch klar, wenn ich es schon spiele. Ja. Aber wenn ich dann eben in diese Foren gehe, die sind ja so fertig, die Leute. Da gibt's echt, die haben einen Sammelthread, der sich nur damit auseinandersetzt, welche Spiele du mehrfach spielen kannst und die Trophies nochmal kriegen kannst, weil irgendwie, keine Ahnung, zum Beispiel Batman gibt's normal und die Game of the Year Edition. Das ist quasi, du musst dasselbe Spiel, ja, du musst nicht neue Sachen lernen oder so, aber kannst mehr Trophies sammeln. Oh Gott, furchtbar. Ja,
aber das ist ja genau das, da hat Sony ja wieder irgendwie ja die richtige Idee gehabt.
Ja klar, perfekt.
Um halt die irgendwelche mehr bekannten Kohle. Leute ja, nur mit irgendwelchen digitalen Awards da irgendwie ja, an so ein Scheißspiel zu
binden. Das passt schon.
Ja. Nee, aber ja, gut. Ich hätte gedacht, wir sind deutlich länger heute dabei.
Ja, die Verzeit geht mittlerweile. Das macht der Schlafmangel.
Wenig Schlaf und am Abend vorher viel trinken. Das ist
Watch This. Genau, so macht man ordentliche Podcasts.